SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Das Leben steht und fällt mit gelingender Beziehung, das sagt Miriam Pries. Sie ist Ärztin, Autorin und Unternehmensberaterin und entwickelte den Ansatz, dass Burnout weniger mit Überlastung, sondern mehr aus fehlenden oder gestörten Beziehungen resultiert. Eine neue Ausgabe SWR1 Leute, ich begrüße ganz herzlich Miriam Pries. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen und vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Sie bringen spannende Themen mit. Sie sind Ärztin, Sie sind Autorin, Unternehmensberaterin. Sie haben 8 Jahre lang an einer psychosomatischen Fachklinik gearbeitet. Ihre Schwerpunkte dort, Ängste, Depressionen und Burnout. Und Sie kamen dabei zu der Erkenntnis, Burnout, das kommt nicht nur vom Stress allein. Das hieß es früher mal, so die typische Managerkrankheit. Wie sind Sie zu dieser Erkenntnis gekommen?
Also das war eine Zeit, in der, das war 2002, 2003, wo das Thema Burnout überhaupt das erste Mal in der Öffentlichkeit angesprochen worden ist. Das ist ja sehr, sehr schambesetzt, eigentlich auch nach wie vor, wenn ich psychisch erschöpft bin. Und lange Zeit ist nicht darüber gesprochen worden. Und in dieser Zeit wurde das erste Mal ausgesprochen. Aber da gab es eben noch die Haltung, ich habe einen Burnout, weil ich zu viel gearbeitet habe. Und gleichzeitig wurde darüber auch deutlich, also Burnout ist ja zum Beispiel immer auch mit Depressionen verbunden, aber niemand traute sich depressiv zu sein, aber ausgebrannt zu sein und sich an Arbeit erschöpft zu haben, das trauten sich viele und insofern wurde auch über diesen in Anführungsstrichen neuen Begriff so gesprochen. Was aber deutlich wurde in der Klinik, dass es eben nicht die Arbeit war, an denen sich die Menschen erschöpft haben. Die Jüngste war 26, der Älteste Ende 50, sondern das, was jeder aufwies, war der Beziehungsaspekt. Und zwar jeder, der sich erschöpft hatte, hatte entweder keine sozialen Kontakte mehr, hatte konfliktreiche Beziehungen, beruflich oder privat. Und das ist jetzt zentral, jeder hat die Beziehung zu sich selbst verloren.
Da wollen wir später noch drauf zu sprechen kommen, wie gelingende Beziehung aussieht. Und Sie sagten gerade, dass Burnout und Depression sehr häufig zusammenhängt. Ist es aber nicht so, dass es da auch Unterschiede gibt? Wie unterscheiden Sie das?
Also Burnout war ja lange Zeit auch überhaupt gar keine klassische Diagnose. Also das Burnout wird seit 2 Jahren diagnostiziert und vorher war es letztendlich nichts anderes als eine Erschöpfungsdepression. Und man kann sagen, dass jeder, der ein Burnout hat, depressiv ist. Aber, und das ist der Unterschied zu einer Depression, nicht jeder, der depressiv ist, ist so erschöpft. Das heißt also, die Kombination aus Erschöpfung und Depression, das ist ein klassisches Symptom von Burnout und vor allen Dingen dort, und da kommen wir sicherlich auch noch darüber zu sprechen, das ist ein Sammelsurium von psychosomatischen Symptomen. Also das ist nicht nur die Depression und die Erschöpfung, sondern da gibt es Ängste und so weiter und so fort. Also ein richtiges Konglomerat.
Ja, und Burnout wird nicht als Krankheit erfasst. Sie haben es gerade gesagt, Erschöpfungssyndrom hieß es dann lange. Wer die Beziehung zu sich und zu anderen verloren hat, der ist häufig davon betroffen. Gibt es denn eigentlich Menschen, die eher vom Burnout betroffen sind als andere?
Also damit haben Sie eigentlich die Frage schon beantwortet, nämlich diejenigen, die mit sich nicht wirklich in guter Beziehung sind. Und wenn wir uns fragen, was heißt es eigentlich, mit sich selbst in guter Beziehung zu sein, dann heißt es am Ende nichts anderes, als ich selbst zu sein. Das heißt also, das zu leben, was mir entspricht und nicht das zu leben, wozu ich gemacht worden bin.
Interessant, nur weil wir eben darüber gesprochen hatten, dass es früher so als Managerkrankheit bezeichnet wurde. Gibt es da Berufsgruppen, die vielleicht den Kontakt zu sich eher verlieren als andere?
Die Frage ist, ob sich innerhalb von Berufsgruppen gerade die Menschen finden, die grundsätzlich schwierig Kontakt zu sich selbst haben. Und in dem Moment, wo ich keinen Kontakt zu mir selbst habe, dann suche ich natürlich meine Identifikation im Außen. Das heißt, meine Identität nicht in mir, sondern in dem, was ich mache. Zum Beispiel ist das sicherlich auch im Wirtschaftsbereich, wo es um Karriere geht, wo es um Leistung geht, wo es dort um Erfolg geht. Und wenn ich mich darüber definiere, anstatt über mich selbst, ist die Gefahr der Erschöpfung da. Aber zum Beispiel auch in den ganzen sozialen Berufen. In dem Moment, wo ich mich dort über das Helfen im Außen definiere, gibt es auch sehr viele, die die Beziehung zu sich nicht haben und sich auch dort erschöpfen.
In der Recherche fand ich einen Hinweis darauf, dass Menschen, die besonders perfektionistisch veranlagt sind, eher betroffen sind. Können Sie das bestätigen?
Ja, weil sie sich dann in der Perfektion suchen, was unmöglich ist und vor allen Dingen zentral unmenschlich. Ein Mensch ist nicht perfekt, sondern ein Mensch kann für sich schauen, was ist seine Gestalt und was ist das Bestmögliche. Aber in dem Moment, wo ich versuche, perfekt zu sein, werde ich unmenschlich. Und daran ist es, wie Sie sagen, erschöpfen sich sehr viele.
Sie erinnern sich bestimmt auch noch, Anfang des Jahres hat Mönchengladbachs Sportdirektor Max Eberl öffentlich gemacht in einer sehr aufwühlenden Ansprache, als er seinen Rücktritt erklärte, dass er erschöpft und müde ist. Zitat: Ich habe keine Kraft mehr, diesen Job so auszuüben, wie es der Verein benötigt. War das Eingeständnis von Schwäche ein Zeichen von Stärke?
Natürlich, natürlich. In dem Moment, wo ich meine Grenzen äußere, dann ist das ein Ausdruck von Stärke, und zwar die Stärke, die wir brauchen. Und diejenigen, die sich erschöpfen, die haben diese Stärke nicht, sondern gehen permanent über ihre Grenzen und ganz zentral über ihre roten Linien. Aber, und jetzt nicht das, um zu verneinen, was ich vorher gesagt habe, es ist gut zu äußern, wenn ich meine Grenze habe, aber es ist immer auch die Frage, in was für einem System bewegen wir uns. Wir machen ja auch das System und bewegen wir uns in Systemen, die es erlauben, Grenzen auch deutlich zu machen? Oder fördern wir permanent, dass die Menschen über ihre Grenzen gehen?
Sie stellen die wichtigen Fragen, nämlich, was in uns hindert uns daran, wir selbst zu sein? Mhm. Welche Antworten haben Sie gefunden?
Am Ende hindern wir uns selbst daran.
Inwiefern?
Indem wir das leben, was wir erfahren haben, ohne dass wir wissen, dass wir das leben und dass wir meinen, dass wir das sind. Und vielleicht können wir darüber noch genauer sprechen.
Da steckt nämlich ganz viel drin. Die Zeit nehmen wir uns einfach, das ist unser Motto. Aber es klingt schon so, dass da ganz viele unterbewusste Prägungen mitlaufen und wir quasi im Automodus agieren und uns das nicht bewusst ist. Kann man das so zusammenfassen?
Genau so. Wir denken, dass das, was wir tun, normal ist, dass wir das sind. Und wenn wir dann nicht mehr können, stellen wir fest, das waren wir gar nicht.
Innerhalb von 10 Jahren hat sich die Zahl der Burnout-Diagnosen fast verdoppelt. Ist das Bewusstsein dafür gestiegen? Oder wird die Gesellschaft immer empfindsamer? Was ist es?
Ich würde sagen, alles spielt eine Rolle. Wir werden empfindsamer. Die Frage ist, warum werden wir empfindsamer? Und das, was ich erlebe, wenn ich die Menschen sehe, die zu mir in die Beratung kommen, die Empfindsamkeit besteht auch darüber, weil wir uns immer mehr ein Leben zumuten, was eigentlich uns nicht wirklich entspricht. Und darüber sind wir Wunder und kriegen das am Ende auch mehr mit.
Na, ist das vielleicht die Schizophrenie des Fortschritts? Weil im Grunde ist es ja sogar ein Luxus, dass wir uns um uns kümmern können. Mhm. Früher musste man einfach gucken, dass man abends das Butterbrot auf dem Tisch hat.
Das stimmt, das stimmt.
Liegt es nicht am Fortschritt dann auch?
Es liegt nicht am Fortschritt, sondern es liegt daran, wie wir fortschreiten. Und in dem Moment, wo wir nicht so handeln, wie es uns entspricht, wo wir, und das ist ja ganz klassisch, was Sie ja vorhin auch angesprochen haben, höher, schneller, weiter. Das heißt, je mehr ich mich im Außen mit etwas identifiziere als mit mir selbst und das ist zentral, je gestörter die Beziehungsatmosphäre, in der wir sind, umso kränker sind wir. Wir können fortschreiten, wir können Erfolg haben, wir können leisten, alles. Aber es muss in einer gesunden Umgebung und auf einer gesunden Grundlage stattfinden.
Jetzt haben wir nun mal die Leistungsgesellschaft und viele Menschen leiden daran. Ich möchte gerade eine E-Mail mal zitieren. Den Absender lasse ich mal vom Namen her weg. Zum Thema Burnout gehört auch, wenn man gute Arbeit macht und man trotzdem immer wieder gemobbt wird, sich vor Vorgesetzten für nichts rechtfertigen muss. Wenn man mit Menschen kollegial umgeht und man von denen getreten wird und behandelt wird wie der letzte Dreck. Irgendwann brennt einen das aus. Ich könnte mir vorstellen, so etwas erleben sehr viele Menschen, auch insbesondere die dann zu Ihnen kommen. Absolut. Wie reagieren Sie?
Absolut. Naja, im ersten Schritt ist es überhaupt wichtig, auch das zu erkennen, was wir brauchen, damit wir gesund bleiben und wieder gesund werden, ist die Atmosphäre der Beziehung, die wir führen. Das heißt also beruflich wie privat gibt es dort eine gesunde Atmosphäre. Und eine gesunde Atmosphäre ist unter anderem darüber gekennzeichnet, dass Augenhöhe, Respekt, Wertschätzung, Interesse, Offenheit und Empathie stattfindet. Und je mehr das fehlt, und das, was dort ja der Zuhörer oder die Zuhörerin geschrieben hat, das ist ja, dort fehlt ja Augenhöhe, Respekt und Wertschätzung. Ja, und darüber, das stimmt, darüber erschöpfe ich mich.
Nur was tun, wenn das von oben nicht gelebt wird, das lässt sich ja hier klar rauslesen.
Das ist ja immer die Frage, ob ich in dem System, in dem ich bin, gerade wenn es um Hierarchien geht, ist es dort möglich, mich selbst zu vertreten. Und das ist ja ein Ansatz, den ich auch in der Unternehmensberatung, wenn ich die Unternehmen berate, dort vermittle. Ja? Es muss auf allen Ebenen eine Atmosphäre der Augenhöhe und des Respekts stattfinden und die Freiheit. Und das ist die Mündigkeit, die jeder auch haben muss, der unten ist und nicht oben in der Hierarchie, sich so zu äußern oder möglicherweise zu gehen.
Was würden Sie dieser Person aufgrund dieser kurzen Schilderung, ich weiß nicht, ob Sie da etwas Konkretes sagen können, aber was würden Sie in dieser Situation raten, damit wir was mitgeben können?
Im allerersten Schritt sich nicht mehr treten zu lassen und sich zu fragen, was ist los, dass ich mich dort treten lasse. Nicht im Sinne eines Vorwurfs, sondern die Frage ist, was fehlt mir, dass ich mich dort auch im guten Sinne aufstellen kann. Was kann ich an Unterstützung aus anderen Bereichen für mich holen, dass ich auf jeden Fall dafür sorge, nicht mehr über meine Grenzen gehen zu lassen.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Viele, viele Fragen kommen rein zum Thema Burnout an Dr. Miriam Pries aus Nürtingen, zum Beispiel von Peter. Und er möchte wissen, wie begegnet man Menschen, die der Meinung sind, Burnout gibt es nicht, das ist nur eine Schwäche. Sowas wird wahrscheinlich häufig vorkommen.
Also es ist tatsächlich häufig eine Aussage, dass Burnout nicht existiert. Und dann gibt es eine ganz klare Aussage dazu. Diejenigen, die durch die Gänge laufen und rufen, ich habe einen Burnout, da können sie davon ausgehen, dass die keinen Burnout haben, sondern dass sie ein Problem haben. Aber diejenigen, die sich wirklich erschöpfen, ja, die sind am Ende die Leistungsträger unserer Gesellschaft. Das sind die Menschen, die im Außen die Fassade bis zum bitteren Ende aufrechterhalten und die eben nichts sagen und die schweigen. Und ein Burnout, ein wirklicher Burnout, natürlich existiert er und das sind dort massive Symptome. Und je länger die missachtet werden, umso länger braucht es, um da wieder rauszukommen. Also darauf zu antworten, es gibt ein Burnout, natürlich.
Und Sie sagten es anfangs schon, das Thema ist so schambesetzt. Mhm. Und deswegen wird natürlich auch geschwiegen. Jetzt gibt es die unterschiedlichen Beziehungen, privat, beruflich, zu mir selbst. Wahrscheinlich liegt der Schlüssel doch zu allem erstmal an der Beziehung zu mir selbst, oder?
Das stimmt. Also jede gelingende Beziehung beginnt natürlich mit der gelingenden Beziehung zu mir selbst. Das heißt also, wenn ich für mich sagen kann, so wie ich bin, bin ich gut, dann kann ich auf dieser Grundlage natürlich auch richtig Beziehung leben. Das heißt, ich kann auch Grenzen setzen. Und ein ganz zentraler Aspekt ist natürlich, wenn wir uns fragen, wie wir Beziehung gestalten, auch zu uns selbst, wo lernen wir Beziehung? Und wir lernen Beziehung immer in den ersten Jahren. Und es ist eben nicht die einzelne Erfahrung, die wir machen, sondern grundsätzlich die Atmosphäre, in der wir aufgewachsen sind. Und das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt für jeden, der sich erschöpft hat, sich zu fragen, in was für eine Atmosphäre bin ich aufgewachsen? Bin ich im Dialog aufgewachsen? Habe ich Eltern gehabt, die mich um meiner selbst willen erkannt haben, die mir mit Interesse, mit Augenhöhe, mit Offenheit, mit Empathie und mit tiefem Respekt und Wertschätzung begegnet sind und dort ein ganz zentrales Gefühl vermittelt haben, so wie du bist, bist du gut.
Würde nicht jeder in solchen Fragestellungen etwas finden, wo er sagt, na, das war jetzt nicht so optimal, weil Eltern einfach auch nur Menschen sind und man natürlich Fehler macht?
Es geht nicht darum, keine Fehler zu machen. Es geht darum, das Wesentliche in den ersten Jahren zu vermitteln. Und das Wesentliche ist, dass ein Kind spürt, meine Eltern erkennen mich, meine Eltern sehen mich. Die sehen mich und erkennen mich weit bevor ich mich selbst erkenne. Die wollen nicht, dass ich so bin, wie sie wollen, sondern die stehen mir zur Seite, dass ich zu mir selbst finde und auf dieser Grundlage erwachsen werde und mein Leben führe.
Heißt also, wenn die Menschen rauskriegen wollen, sind sie von Burnout betroffen oder nicht, wäre es erstmal, sich mit Zettel und Stift hinzusetzen und einige Fragen zu beantworten.
Wie ist mein Vater mit mir umgegangen? Wie ist meine Mutter mit mir umgegangen? Wie sind die beiden mit sich selbst umgegangen? Denn das ist auch Beziehungsatmosphäre. Bin ich in einem Kriegsgebiet gezeugt worden? Oder war das dort Partnerschaft und nicht nur Elternschaft? Wie sind die beiden mit sich selbst umgegangen? Ganz zentral, denn mein Vater lebt mir vor, was Mann sein ist und meine Mutter, was Frau sein ist. Und ich kann Ihnen aus der Erfahrung mit den Burnout-Betroffenen sagen, dass die Betroffenen, ohne es zu wollen, ein Leben nachgelebt haben, was ihre Eltern gelebt haben. Die sind so mit sich umgegangen, was Vater oder Mutter vorgelebt haben. Also das ist ein ganz zentraler Punkt. Und jetzt kommt mein Beispiel. Ein Mann, Mitte 40, kommt in die Beratung und berichtet von sich, dass er früh dort als Scheidungskind aufgewachsen ist. Das heißt also, er ist bei seiner Mutter aufgewachsen, sein Vater war kaum anwesend und er als Junge brauchte natürlich Vater wie Mutter. Und seine erste Beziehungserfahrung war auf der einen Seite, ich habe für meine Mutter da zu sein. Und auf der anderen Seite das tiefe Sehnen nach Anerkennung des Vaters. Und dann gab es dort immer wieder die Erfahrung, die der Mann beschrieb, wenn er dann mal Anerkennung bekam, dann, wenn er Leistung brachte. Ja. Aber auch nie wirklich. Und dann war so ein Schlüsselmoment, wo er, es gab, glaube ich, einen Test und er brachte dann das Ergebnis mit. Er war sehr gut, 99 Punkte. Und wissen Sie, was der Vater fragte?
Wo ist der letzte Punkt wahrscheinlich?
Wo ist der letzte Punkt?
Ja.
Wo ist traurig, der letzte
ne?
Punkt?
Ja.
Und in dieser Suche, wo ist der letzte Punkt, hat dieser Mann begonnen, Karriere zu machen. Und dieser letzte Punkt war die Suche und die Sucht, endlich anerkannt zu werden. Und der ist in ein System gegangen, in ein berufliches System, ein Beratungsunternehmen, wo eine Maxime herrschte, die öffentlich war. Wir wollen diejenigen, die aus der emotionalen Gosse kommen.
Ja.
Die sind uns die Liebsten. Warum? Weil sie bereit sind, über alles zu gehen. Die sind bereit, über alle Grenzen zu gehen, um endlich das zu bekommen, was sie damals nicht bekommen haben.
Wie ging es mit ihm weiter, nachdem er sich das klargemacht hat?
Er hat sich das erst klargemacht, indem er sich erschöpft hat. Indem er nämlich gemerkt hat, es geht nicht weiter. Ich bin in einer Sackgasse. Ich kann noch so viel leisten, wie ich will, aber das, was ich versuche zu fühlen, nämlich mich selbst, das Gefühl zu haben, so wie ich bin ich gut, das kommt nicht. So, und dann kam er in die Beratung und dann begann er überhaupt zu verstehen, dass er ein Leben führte nach einem Muster, was unmöglich ist, dass er versuchte, etwas Verlorenes wieder gut zu machen, was unmöglich war. Und erst als er begonnen hat, das aufzuarbeiten, den Schmerz darüber aufzuarbeiten, zu verzeihen, loszulassen und sich selbst zuzuwenden, dem eigenen Wert zuzuwenden und dann Beziehungen zu führen, die ihm entsprochen haben, darauf ging er dann wieder in die Gesundheit.
Also ein langer Prozess, der da anstand. Da passt die Frage aus Konstanz von Markus Mühlbacher sicherlich ganz gut. Kann man in Verbindung mit Burnout auch von Heilung reden? Und wenn ja, was wird da zeitlich angesetzt?
Also die allererste Antwort ist, ja, man kann von Heilung sprechen. Und die zweite Antwort ist, und das ist ja auch den Ansatz, den ich vertrete, wir müssen raus auch aus der Bewertung in dem Moment, wo ich mich erschöpfe, dass ich sage, dass ich krank oder dass ich schwach bin. Sondern am Ende ist das ein ganz gesunder Regulierungsmechanismus der Psyche und des Körpers, dass ich über meine Grenzen gelebt habe. Und in dem Moment, wo ich zu mir zurückfinde, wo ich wieder das Gesunde lebe, wo ich überhaupt vielleicht das erste Mal herausfinde, was ist das Gesunde, auch in den Beziehungen, natürlich werde ich dann gesund. Wie lange das dauert, ist immer abhängig davon, wie bin ich bereit, mich auch meinen Themen zu stellen, wie lange habe ich über meine Grenzen gelebt und das ist individuell verschieden. Manchmal geht es schnell. In dem Moment, wenn die Menschen bereit sind, wirklich in die Veränderung zu gehen. Aber ein letztes, es ist nicht immer nur die äußere Veränderung. Also das heißt, ich muss alle Segel abbrechen. Ja, ich muss jetzt ins Gegenteil gehen. Manchmal ist es einfach nur, und einfach in Anführungsstrichen, die innere Veränderung, die Einstellung.
der innere Dialog, so nennen Sie das dann. Es kommen ganz viele Fragen rein von den SWR1-Hörerinnen und Hörern. Zum Beispiel von Klaus, er schreibt, ich bin ein Internatskind. Meine Mutter sagte, dass sie es bedauert, dass ich nicht von ihr erzogen worden bin. Ich sei zu kompliziert. Meine Mutter lebt nicht mehr. Bin ich nun ein hoffnungsloser Fall? Was können Sie Klaus sagen?
Ich würde ihn fragen, ob er ein hoffnungsloser Fall sein möchte oder ob er sich auf den Weg machen möchte, herauszufinden, wer er tatsächlich ist, in dem tiefen Wissen, auch wenn es vielleicht im Moment noch nicht gefühlt wird, dass es gar keine Frage ist, ob so wie ich bin, gut bin, sondern dass genau das, wer ich bin, was mich ausmacht, was meine Gestalt ist, das ist nicht zu kompliziert, das ist nicht falsch, sondern das ist richtig. Und meine Aufgabe ist dann als erwachsener Mensch, die Erfahrung zu verarbeiten, die möglicherweise kompliziert waren, um dann zu mir zu finden und auf dieser Grundlage zu leben.
Es kommt eine Anmerkung aus Frickenhausen von Inge Kuhn und sagt, ich höre gerade die Sendung und wenn die Ursachen schon in der Kindheit liegen, dann wäre es doch sinnvoll, dass jedes Elternteil einen Kurs zur Erziehung machen muss. Aber wie soll so etwas durchgezogen werden?
Das ist eine gute Frage und eine richtige Aussage. Das Interessante ist, wenn erschöpfte Eltern bei mir sitzen und dann erkennen, woran sie sich erschöpft haben, dass alle dann sagen, Mensch, ich merke, dass ich eigentlich schon das Gleiche an meinen Kindern weitermache. Und wir bräuchten eigentlich einen Elternführerschein. Das heißt also, bevor wir dort in die Erziehung gehen, dass wir erstmal auch wissen, was ist eigentlich wesentlich. Also das ist, ja, das ist so, sich darüber bewusst zu werden, was wesentlich in der Erziehung ist.
Nur Ihre Anmerkung, wie soll sowas durchgezogen werden? Natürlich schwierig. Haben Sie eine Idee?
Jetzt muss ich mir überlegen. Also wir sind ja dabei tatsächlich, das ist ja der Ansatz der Stiftung, die Sie ja auch angesprochen haben, die ich gegründet habe.
Dialog stark.
Und das ist letztendlich mit auch ein Punkt, den wir dort vertreten, dass wir nämlich jungen Menschen von Anfang an so zur Seite stehen, was gesunde Beziehung bedeutet, bevor dort ins Leben gegangen wird und dann am Ende auch Elternschaft gegründet wird. Also das ist ein Ansatz, den wir dort auch vertreten.
Um erste Anzeichen beispielsweise erkennen zu können und im Vorhinein zu agieren. Denn grundsätzlich kommen die Menschen ja zu Ihnen, wenn es zu spät ist. Mhm. Und deswegen wahrscheinlich dann auch dieser Impuls, so eine Stiftung zu gründen.
Genau.
Wie haben Sie die gegründet? Was war der Impuls dazu?
Ich habe vor einiger Zeit habe ich das erste Semester im Gesundheitsmanagement unterrichtet und da ist von Anfang an mir relativ schnell deutlich geworden, dass die Erschöpfungssituation schon bei 18-, 19-Jährigen massiv zugenommen hat. Auch die ganzen psychosomatischen Symptome. Und zuerst traute sich niemand darüber zu sprechen und dann wurde es aber offener. Und dann gab es extra Kurse und dann gab es so einen Schlüsselmoment. Es war ein Kurs, wo die Frage war, was heißt es eigentlich, ich selbst zu sein? Und dann sagte ein junger Mann, Frau Priest, ich habe mich vorher nie damit auseinandergesetzt. Ich habe einfach gemacht. Und jetzt, wenn wir uns darüber Gedanken machen und ich mich frage, was es heißt, ich selbst zu sein, dann muss ich Ihnen sagen, dass ich dieses Studium, für das ich mich entschieden habe, und das war ein kreativer Bereich, ich eigentlich nur deswegen gemacht habe, weil mein Vater, zu dem ich so einen Konflikt habe, weil der mich, meine Mutter und meine Schwester die ganze Zeit dominiert hat, der wollte, dass ich zu Unilever gehe.
Das war die Rebellion, die er da gemacht hat dann bei Ihnen.
Und dann habe ich gesagt, ich mache doch nicht das, was er will, ich mache das Gegenteil. Mhm. Und jetzt kam aber der gute Punkt. Und dann sagte er, und wissen Sie was? Und jetzt, wenn ich einfach mal fernab der äußeren Einflüsse nur in mich selbst hineinhorche und einfach fühle, was will ich eigentlich? Wer bin ich? Dann kann ich Ihnen sagen, eigentlich habe ich total Lust auf BWL. Und der hat sich exmatrikuliert, hat sich umgeschrieben, ist jetzt fertig, ist zufrieden und das ist natürlich ein Ausdruck auch von Stärke, ja? Derjenige, der mich dominiert, der mir zutiefst zuwider ist, dass ich nicht ins Gegenteil gehe, sondern dass ich möglicherweise sage, na und, ich mache, was ich mache, unabhängig davon, was du sagst. Und in dem Moment habe ich gedacht, ich würde gerne irgendwann eine Stiftung gründen.
Ja, spannend. Und weil Sie gerade zufrieden sagten, manche Menschen wissen gar nicht, wann sie zufrieden sind. Welche Anzeichen gibt's da, wo sagen Sie, ja, da sollte man drauf achten?
Das Interessante ist erstmal, diejenigen, die sich erschöpft haben, die können das gar nicht mehr definieren, sondern die können eigentlich nur noch sagen, was ihnen nicht gefällt. Wie fühlt sich ich selbst an? Woher weiß ich, dass ich das bin? ein, ich kann das für Sie nicht beurteilen, das kann nur jeder
Muss
für
jeder
sich selbst
selber finden,
beurteilen.
Ne?
Aber ich kann Ihnen sagen, dass jeder Mensch, der sich auf den Weg zu sich selbst macht, innerlich eine Gewissheit spürt. Eine Gewissheit spürt, dass das, was dann stattfindet, was ich jetzt mache, das ist richtig so. Ohne drüber nachzudenken, ohne das abzuwägen, sondern die Intuition, so wie das jetzt ist, das ist gut.
Das heißt, die Intuition spielt dabei
eine
gewichtige
ganz zentrale Rolle.
Dann ist das Gleichgewicht ganz wichtig. Wie komme ich in das richtige Gleichgewicht?
Also wenn wir über gute Beziehungen sprechen, dann besteht eine gute Beziehung aus dem Gleichgewicht zwischen Nehmen und Geben. Das heißt also, ich gebe immer so viel, wie ich nehme. Und nehme, und das ist auch entscheidend, vor allen Dingen wesentlich auf. Und diejenigen, die sich erschöpfen, die haben dieses Gleichgewicht nicht mehr gelebt. Die haben viel zu viel gegeben. Und viel zu viel Falsches aufgenommen. Und es ist ja ein Punkt, die gesunde Atmosphäre in einer Beziehung. Und wenn ich mich in einer vergifteten Atmosphäre befinde, wo Augenhöhe fehlt, wo Respekt fehlt, wo Grenzen fehlen, dann nehme ich zu viel Falsches auf, an dem ich mich auch erschöpfen kann.
Wie ist das mit dem Grenzensetzen? Das beginnt ja auch schon im Kleinkindalter.
Also das ist ein ganz zentraler Punkt. Damit ich mich selbst fühle, brauche ich Grenzen. Grenzen ist ein Ausdruck auch von Respekt und Augenhöhe. Und die Augenhöhe ist ja eine Fähigkeit, dem, was ist, geradlinig ins Gesicht zu blicken. Und wer sich erschöpft, und wir hatten ja auch gesagt, Systeme können sich erschöpfen. Beziehung ist ja nicht nur zwischen Menschen, sondern auch das, was ich tue. Dort, wo Erschöpfung auftritt, fehlt Augenhöhe. Das heißt, ich setze etwas viel höher an, als es ist. Also ich idealisiere etwas oder ich sehe es kleiner. Und wir brauchen in den ersten Jahren die Augenhöhe, damit wir auf dem Boden stehen bleiben und realistisch sein können.
Steckt ja manchmal die Gefahr drin, Kinder werden häufig idealisiert, auf einen Thron gestellt. Und wie schaffen die Eltern das, da dann auch wirklich die Grenzen zu setzen, sich klarzumachen, die Grenzen, wenn ich einem Kind etwas versage, dann schädige ich das Kind nicht, sondern ich nütze ihm sogar.
Grenzsetzung ist ein Ausdruck von Liebe. Und es ist eher ein Ausdruck von fehlender Liebe, wenn ich keine Grenzen setze. Und ein zentraler Aspekt, den ich als Elternteil tun kann, ist, mich in mein Kind einzufühlen. Zu fühlen, wer mein Kind ist, nicht wie ich es haben will, mich nicht zum Maßstab zu machen und dann zu erspüren, wie viel Freiraum braucht es. Und wo sind auch die Grenzen notwendig, dass ich mein Kind nicht überfordere? Und die Grenzen haben ja auch dort den Effekt der Geborgenheit und Sicherheit.
Wir sprechen häufig von einer narzisstischen jungen Generation, bedingt durch die sozialen Netzwerke. Der Drang der Selbstdarstellung steht da auf dem Vordergrund. Wie sehen Sie das denn?
Je mehr ich fehle, umso mehr muss ich mich selbst darstellen. Je mehr ich bin, wer ich bin, umso weniger muss ich das zeigen. Sondern ich fange dann überhaupt erst an, auch an dem anderen interessiert zu sein. Bereit zu sein, auch für das Wir zu investieren. Dann sind meine Beziehungen nicht mehr funktional, sondern personal. Und die sozialen Netzwerke sind ein Phänomen, was zu einer Erschöpfung führt. Das heißt, ich definiere mich permanent über die Bestätigung im Außen. Und in dem Moment, wo ich zum Beispiel keine Bestätigung bekomme, versinke ich in tiefste Minderwertigkeit. Also das lädt eher dazu ein, dass die Erschöpfung weiter zunimmt.
Weil Sie die Minderwertigkeit gerade ansprechen, hochinteressanter Satz, den Sie dann schreiben, fehlende Begegnung führt zur Egozentrik. Mhm. Das klingt ja erstmal gegenteilig, aber ist ja interessant, ne?
Naja, ich brauche ja das Du, um mich zu erfahren. Und in dem Moment, wo ich das in den ersten Jahren nicht habe, in dem Moment spüre ich mich selbst nicht. Und wenn ich mich selbst nicht spüre, muss ich permanent um mich herum kreisen und muss meine Beziehung auch so missbrauchen, dass ich mich über meine Beziehung spüre. Das heißt, der Weg ist aus der Erschöpfung immer der Weg zurück zu sich selbst, zum Echten, zum Realistischen, zum Wesentlichen und dort zur Gesundheit und auch zur tatsächlichen Erfüllung und Zufriedenheit.
Ja, Menschen agieren in Beziehungsmustern, haben wir jetzt von Ihnen gehört, und versuchen Lösungen zu finden. Nur manchmal funktioniert es einfach nicht. Was könnte dann ein Grund sein?
Wie ein Student vor 3 Tagen sagte an einer Veranstaltung bei der Stiftung, dann wird es irgendwie kompliziert. Gibt es Beziehungen, die nicht kompliziert sind? Und ehrlich gesagt wird es eigentlich nur kompliziert, wenn ich beginne, komplizierte Muster aus der Vergangenheit zu leben, wo Beziehung nicht erfüllt gewesen ist, ohne dass ich es merke. Was übrigens ein ganz wichtiger Punkt und auch Ansatz ist, wenn Menschen zu mir in die Beratung kommen und sich erschöpft haben, dann ist häufig die Aussage, Mensch, der andere hat das und das gemacht und das System war so und so. Und dann ist meine Frage, naja, aber wer sind Sie?
Ja, wichtige
Frage. Wer sind Sie? Und jetzt nicht im Sinne der Anklage, sondern zu schauen, wenn du ein erwachsener Mensch bist, dann lass uns gemeinsam schauen, was in dir dazu geführt hat, dass du dich möglicherweise auch missbrauchen lassen hast. Es geht nicht um Anklage, sondern wirklich den Betroffenen zur Seite zu stehen, zurück zur eigenen Verantwortung und damit Gestaltungsmacht zu finden.
Lässt sich da sagen, so eine Opferrolle, die jemand dann annimmt, manchmal ist es ja leider auch bequem, ne?
Auf der einen Seite ja, sagte mal vor langerer Zeit eine Frau, wissen Sie, Frau Pries, mein Mann, der hatte vorher nie Zeit für mich, aber jetzt, wo ich die Panikerkrankung habe, fährt er mich überall hin. Vorher hatte der keine Zeit, aber jetzt, wo ich krank bin, macht er alles für mich. Und dort ist natürlich dann der Gewinn, krank zu sein, um Beziehung im Guten zu führen. Und der Weg daraus ist aber zu schauen, wie kann ich mich vertreten, dass ich gesehen werde in der Beziehung? Welche Muster habe ich an Erfahrungen in mir zu lösen, die das auch verhindern, dass ich mich sichtbar mache? Und auch die Beziehung gemeinsam zu beraten.
Wir wollten natürlich auch noch Fragen mit reinnehmen. Aus Mülheim von Tanja beispielsweise. Für mich persönlich wäre es hilfreich gewesen, wenn ich mich mit dem Thema Scham als einer der ersten Punkte intensiv hätte auseinandersetzen müssen. Wenn man am Schämen sterben würde, wäre ich heute nicht mehr da.
Es ist wohl eines der zentralsten Themen, wenn ich das runterbrechen würde. Woran krankt unsere Gesellschaft und woran erschöpfen wir uns? Wir erschöpfen uns im Grunde genommen an einem einzigen Punkt, nämlich dass das, was wesentlich ist, nicht stattfindet. So wie ich bin, bin ich gut. Es ist nicht alles gut, was ich tue, aber ich bin gut. Und in dem Moment, wo ich das nicht habe, in dem Moment fange ich auch an, mich für das zu schämen, was ich aber auch bin in meiner Erschöpfung. Und das ist völlig in Ordnung. Grenzen gehören zum Menschsein dazu. Und wenn ich weiß, dass ich gut bin, wie ich bin, dann kann ich auch zeigen, wo ich nicht mehr kann. Und da wäre für mich auch noch ein Anliegen, ich weiß, dass ich viel rede.
Dafür sind wir da.
Aber das wäre für mich tatsächlich auch noch ein Anliegen. Auf der einen Seite wirklich jeden auch zu stärken, an sich zu glauben, weil es gibt keine Alternative zu mir selbst. Und auch in unserem System endlich anfangen, so zu wirken, dass wir bereit sind, hinter die Fassade zu gucken. Dass wir bereit sind, auch Schwächen zuzulassen, um dann gemeinsam zu schauen, wie können wir gemeinsam stark werden.
Vielleicht können Sie auch noch Tipps geben für Genio aus Kirchheim-Teck. Der hat nämlich geschrieben, seine Frau ist seit 4 Wochen krank geschrieben. Sie wuchs in fürsorglicher, liebevoller Kindheit auf. Folgende Symptome treten auf. Herzrasen beim Autofahren, Einkaufen, über Brücken fahren oder Laufen, Erschöpfung nach dem Kochen oder Haushalt, Vergesslichkeit, Angstzustände. Und er fragt, können Sie mir Tipps zur Erholung geben?
Die Erholung ist der allererste Schritt, die Symptome, die ich habe, nicht dagegen anzukämpfen und die zu verstehen als ein Ausdruck von Überlastung. Wenn ich mich erschöpfe, dann bin ich im Widerstand und will auch nicht, dass das, was ist, ist. Und dann gibt es 3 grundsätzliche Punkte, die ich auch in dieser Erschöpfung tun kann, dass ich beginne, mir im Außen etwas zu suchen, wo ich mich im Guten fühle. Dass ich für mich definiere, was sind die Grenzen, dass ich auf ein Gleichgewicht zwischen Nehmen und Geben achte und dass ich dort für mich auch an den Mustern auch arbeite, die mir ja vielleicht gar nicht bewusst sind. Mensch, was hat eigentlich dazu geführt, dass ich so über meine Grenzen gegangen bin? Und was kann ich dort dann tun, um dafür loszulassen?
Vielleicht können Sie ein Stichwort vielleicht noch einordnen, das Verzeihen. Welche Rolle spielt das?
Burnout entsteht letztendlich immer, weil ich gekämpft habe. Und zwar habe ich aussichtslose Kämpfe geführt. Und die allermeisten, die sich erschöpften, haben sich in Kämpfen geführt, weil sie versucht haben, etwas Vergangenes, was nicht gut gewesen ist, wieder gut zu machen. Oder weil sie Kränkungen dort, die sie erlebt haben, immer wieder dagegen angekämpft haben. Und sich von der Erschöpfung zu befreien, bedeutet loszulassen. Sich zu befreien bedeutet zu verzichten. Und loszulassen bedeutet auch zu verzeihen. Das heißt, dort, wo man mich verletzt hat, wo man mich gekränkt hat, zu sagen, es ist okay, es war nicht gut, aber ich verzeihe dir, damit ich endlich zu mir finde und meinen Weg gehe.
Herzlichen Dank. Ich glaube, ein besseres Schlusswort konnten wir nicht finden. Miriam Priess.
Ich danke Ihnen.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.